kein Medikament, was wir so in der Apotheke bekommen, ich sage es mir jetzt mal sehr überspitzt, heilt.
Ja.
Keines unserer Medikamente heilt. Alles, was Medikamente machen, die wir so pharmakologisch entwickeln, die der Arzt verschreibt, ist, dass sie die Belastung oder die Last einer Krankheit, die wir haben, senkt oder auch Schmerzen uns nimmt oder Schmerzen vermindert, also die Symptome mindert und die Last der Erkrankung senkt. Die eigentliche Heilung muss immer der Körper selber machen.
Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und heute geht es um ein Thema, zu dem wir alle unsere ganz eigene und manchmal auch sehr sensible Beziehung haben, denn heute geht es um Ernährung. Und dabei bin ich aber zum Glück nicht alleine, denn ich habe heute den Arzt und Wissenschaftler Dr. Wolfgang Brüsch an meiner Seite. Herzlich willkommen, Wolfgang.
Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein kann.
Ja, ich freue mich, dass du hier bist. Und Wolfgang, ich habe in meiner Vorstellung an dich gerade ein wichtiges Detail über dich ausgelassen, denn du bist ja nicht nur Arzt und Wissenschaftler, du bist unter anderem auch der Miterfinder von 26 Patenten sowie Co-Founder und Chief Scientific Officer von IU Labs.
Richtig.
Darüber werden wir natürlich auch in diesem Gespräch noch sprechen, aber ich habe mal ganz zu Beginn eine konkrete Frage an dich. Bist du dafür bereit?
Absolut.
Alles klar. Auf der Website von IU Labs, also quasi auf deiner Website, habe ich folgenden Satz über dich gefunden. Wolfgang ist davon überzeugt, dass sich moderne Standardmedizin und das Potenzial, das in sekundären Pflanzenstoffen steckt, bestens ergänzen und komplementär zueinander wirken. Und da möchte ich gerne mal direkt mit dir ins Thema reinspringen. Was sind denn überhaupt sekundäre Pflanzenstoffe?
Ja, also sekundäre Pflanzenstoffe heißen sekundär, weil sie von Pflanzen produziert werden, aber nicht, sagen wir mal, ganz fürs primäre Überleben der Pflanze wichtig sind. Also wenn ich praktisch, wenn die Pflanze diesen sekundären Stoff nicht erzeugen würde, würde sie nicht gleich absterben. Deswegen nennt man sie sekundär. Jetzt die Frage, warum machen Pflanzen diese Stoffe überhaupt? Und das sind im Wesentlichen Stoffe, die das nicht das unmittelbare Überleben oder Lebenserhaltung der Pflanze sichern, aber einen Vorteil in der Umwelt bieten. Entweder sind es Stoffe, die Fressfeinde, also Käfer oder irgendwelche Larven abhalten. Es sind Stoffe, die zum Beispiel die Pflanze schützen, wenn Stress da ist, zum Beispiel Trockenheit oder Kälte, solche Dinge. Also die Pflanze hat einen großen Vorteil davon, aber es ist nicht primär notwendig. Deswegen sekundär.
Okay, und was wäre, ich versuche das gerade irgendwie mit einem, im Kopf irgendwie mit einem Beispiel zu verknüpfen. Gibt es sowas auch auf Menschen bezogen? Haben wir auch sekundäre Menschenstoffe, die nice to have sind, aber nicht überlebensnotwendig? Oder, also was heißt das jetzt?
Nein,
Und warum überhaupt nur die sekundären und nicht die primären?
ja, okay, gute, super Fragen.
Ja.
Ja, also was haben wir? Die etwas vielleicht überraschende Antwort darauf ist, nein, wir haben solche Stoffe nicht, denn wir haben Beine.
Okay,
Und
cool.
zwar ist es so, Pflanzen müssen ja bei Stress oder Gefahr oder wie auch immer, sind ja an den Ort gebunden. Die können nicht weg. Nicht? Die können sich nicht in
Ja.
Sicherheit bringen. Nicht? Bei der Evolution, wenn der Säbelzahntiger früher kam, konnten wir weglaufen. Die Pflanze muss da bleiben, wenn irgendwelche Käfer kommen oder irgendwelche Larven sie fressen wollen. Und dafür braucht sie eben diese sekundären Pflanzenstoffe. Und Säugetiere haben das nicht. Die haben andere Mechanismen.
Okay, das heißt, wir können quasi, wir haben sowieso schon Beine und dann können wir, wenn wir die Pflanze zielgerichtet konsumieren, also essen, quasi uns von diesen sekundären Pflanzenstoffen, das ja einfach so best of both worlds, sage ich jetzt mal in meiner saloppen Sprache,
Ja.
können wir miteinander kombinieren.
Genau, also diese sekundären
So.
Pflanzenstoffe, was man rausgefunden hat, und das sind Stoffe, ich nenne mal ein paar Beispiele, kennen
Ja.
viele, also das Kurkumin aus dem Kurkuma,
Ja.
dieser gelbe ist ja ein sehr gesunder Stoff. Viele sogenannte Antioxidantien sind sekundäre Pflanzenstoffe. Also vieles, was wir zu uns nehmen, was als sehr gesund gilt und gesund ist, gehört in diese Kategorie der sekundären Pflanzenstoffe. Und zum Beispiel gehören auch solche Dinge wie Koffein dazu. Koffein, muss man wissen, ist ein für uns ja ein anregender Wirkstoff. Mhm. Für Insekten ist es aber ein absolut tödliches Neurotoxin. Also es ist ein chemischer Kampfstoff, den die Pflanze bildet, der für uns eben nur noch eine positive Wirkung hat, für bestimmte Käfer und Insekten, aber relativ starke Folgen. Selber beim Nikotin, also viele auch unserer, ich sag mal, Alltagsdrogen und schlimmer sind solche sekundären Pflanzenstoffe.
Okay, ja, das habe ich auch schon gehört bei Nikotin. Das ist ja eigentlich, ja, also ich glaube, wenn ich ein viel, viel kleiner bin und dann so eine, also weniger Kreislaufmasse habe, um Sachen zu kompensieren und dann so eine Tabakpflanze esse, bestimmt nicht lecker. Aber da müssen wir einmal ganz kurz auf das Thema Koffein zu sprechen kommen. Du hast nämlich gerade gesagt, hat ja für uns positive Wirkung. Ja. Ich würde von allem, was ich über Koffein verstehe, du bist sicherlich der Fachmann, aber lass mich mal mein Wissen hier challengen. Soweit ich über Koffein Bescheid weiß, wirkt es vielleicht ab und zu anregend, weil es den Schlafdrang quasi unterdrückt. Und das macht im Effekt, dass ich mich wacher fühle, hat aber ja nicht nur positive Effekte. Deswegen würde ich Koffein da gerade mal ganz kurz nicht so stehen lassen, dass Koffein grundsätzlich positive Effekte hat.
Da hast du völlig recht. Das soll auch nicht so verstanden werden. Ich meine nur, wir konsumieren ja Koffein und wünschen uns für uns einen positiven Effekt. In Maßen genossen kann das auch wirklich so sein. Der Überkonsum ist natürlich immer schädlich, nicht? Aber wir würden eben nicht irgendwelche Giftpflanzen essen, die auch auf uns wirklich richtig toxisch wirken. Nicht? Da ist man dann eben, da unterscheide ich so ein bisschen. Nicht?
Das, ich glaube, es gibt Menschen, die machen das auch. Aber
ja.
Das ist eigentlich gar nicht unser Thema, aber es ist total spannend. Ja. Ich bin da manchmal auch akademisch unterwegs im Sinne von, ich will das jetzt mal hier verstehen, weil wenn ich jetzt mir so denke, ja, das, was die Pflanze macht, Koffein macht, ist, sie unterdrückt den Schlafdrang. Schlaf an sich ist aber ja eine unfassbar intelligente und unfassbar notwendige Funktion, die ich brauche. Also eigentlich ist es ja konträr zu etwas, was der Körper will, braucht das ja.
Genau. Also, wie auch immer. Also das ist, was Koffein ja eigentlich macht, ist, es hindert eine bestimmte Substanz, das Adenosin, was wir auch im Körper und im Gehirn bilden, was sozusagen diesen Schlafdrang über den Tag auslöst. Es blockiert praktisch die Anlaufstelle für dieses Adenosin im Gehirn und dadurch wird sozusagen der Schlafreflex oder Schlafdrang unterdrückt. Das ist sicherlich nicht gut, wenn man das am mittleren bis späten Nachmittag macht, wenn man es über Gebühren nimmt. Wobei man eben auch sagen muss, fairerweise, dass Kaffee und auch noch andere sehr positive Inhaltsstoffe hat. Zum Beispiel die Koffeinsäure hat nichts mit Koffein zu tun, ist ein sehr gutes, sozusagen sehr, sehr gesunder sekundärer Pflanzenwirkstoff. Also die Wahrheit liegt immer in der Balance und wie schon Galenus sagte, nur die Dosis macht das Gift. Das gilt natürlich für viele dieser Dinge.
Na, da haben wir doch wieder eine Top-Überleitung. Im Kaffee sind auch viele andere tolle sekundäre Pflanzenstoffe, über die wir jetzt wieder sprechen können.
Genau.
Machen wir das Kapitel Kaffee zu. Vielleicht einfach abschließend, Kaffee macht nicht wach, er macht nur weniger müde. Man spürt seine eigene Müdigkeit weniger. Und das ist vielleicht ich finde es immer cool, wenn man weiß, was passiert, wenn man Dinge konsumiert. Und das darf man vielleicht einfach so als Takeaway mitnehmen.
Genau, also ist vielleicht nochmal ganz wichtig, finde ich wirklich einen ganz wichtigen Punkt, dass wir wenn wir die Müdigkeit, ich sag mal in Anführungsstrichen, mit Kaffee wegdrücken oder überwinden, dann überwinden wir nicht das Schlafbedürfnis oder die positive Sache. Also den Schlaf brauchen wir trotzdem. Nicht? Da kann Kaffee gar nichts machen. Also muss man wirklich aufpassen.
Genau. Okay, lass uns gerne, vielleicht ist das, ich habe das Gefühl, das wird ein super Gespräch, wir gehen hier und da schon in Details rein. Ich würde aber gerne nochmal vielleicht aus der großen Perspektive starten mit dir. wir reden jetzt ja schon darüber, was passiert, wenn ich beispielsweise Koffein oder andere sekundäre Pflanzenstoffe, wir haben geklärt, was das ist, das finde ich auch total hilfreich, was passiert, wenn ich das nehme, aber ja, Stoffwechsel vielleicht mal ganz grundsätzlich, dass wir verstehen, was passiert da oder wie funktionieren wir, was ist denn überhaupt der Energiestoffwechsel, der die ganze Zeit in uns allen aktiv ist und uns beiden jetzt hier zum Beispiel ermöglicht, miteinander zu sprechen.
Genau, also das ist letztendlich der Energiestoffwechsel, erzeugt aus den sogenannten Makronährstoffen, das heißt, das sind hauptsächlich Kohlenhydrate, Fette und Protein. Das sind die drei Hauptklassen von sogenannten Makronährstoffen, das sind Energieträger. Und der Energiestoffwechsel verwandelt die in eine Substanz, die sich ATP nennt, Adenosintriphosphat, das ist ein energiereiches Molekül und das ist so praktisch die Universalwährung für Energie für unseren Körper. Nichts passiert ohne ATP, also nur unser Körper, unsere Muskelzellen zum Beispiel, können nicht Zucker in Bewegung umsetzen, sondern nur ATP. Und der Energiestoffwechsel verwandelt erstmal diese Nährstoffe, die wir zu uns nehmen, in diese Universalwährung ATP. Und mit ATP funktioniert alles. Muskelbewegung, jede Enzymfunktion, die Funktion der Leber, die sozusagen Verdauung, Entgiftung, ganz wichtig auch das Gehirn, also unsere Nerven funktionieren nur mit ATP. Ich habe jetzt vor kurzem eine Studie gefunden, eine japanische Studie, die haben mal untersucht, wie viel ATP denn so eine Nervenzelle in unserem Großhirn verbraucht und produziert. Und die unglaubliche Zahl ist, jedes dieser Neurone im Schnitt produziert und verbraucht natürlich auch 4,3 Milliarden ATP-Moleküle pro Sekunde.
Ja, das ist ja, aber das kann ich ja überhaupt nicht einordnen. Das ist jetzt für mich einfach irgendeine Zahl.
Ja, das also, ist, aber.
Es klingt groß, aber was heißt das?
Es ist einfach riesig.
Wie viel steht denn zur Verfügung? So muss ich ja auch wissen.
Genau, also es ist so, ATP ist praktisch diese Moleküle, ich sage ja, werden immer neu produziert, eben auch 4,3 Milliarden in einem Neuron. Aber sie werden nicht als Gesamtmolekül neu produziert, sondern sie sind wie kleine Batterien, die aufgeladen werden und dann wieder sich entladen. Das heißt, die Batterie bleibt erhalten und dieser Energiestoffwechsel lädt diese kleinen chemischen Batterien immer wieder auf, eben in einer rasenden Geschwindigkeit. Das muss man sich eben klar machen. Und wenn man sagt, wie viel ATP produzieren wir pro Tag, also wie viel läuft sozusagen durch diesen Kreislauf durch, kann man sagen, wir produzieren ungefähr 70 Kilo ATP am Tag. Die Gesamtmenge, die wir im Körper haben, sind nur ungefähr 250 Gramm. Aber es läuft eben so oft durch, dass wir circa 70 Kilo am Tag produzieren. Eine unglaubliche Menge. Unser gesamtes eigenes Körpergewicht bei mir so ein bisschen mehr, wird pro Tag nur an ATP produziert.
Und verbraucht, und deswegen nehme ich nicht zu.
Genau, das ist sozusagen ein Kreislauf. Wir haben einen Satz dieser Batterien im Körper und die werden eben immer wieder aufgeladen.
Okay, super. Das heißt, ich fasse das mal so zusammen, wie ich es verstehe. Unser Energiestoffwechsel ist quasi ein Stoffwechselsystem und das nennt man deswegen Stoffwechsel vielleicht, weil es Makronährstoffe und Mikronährstoffe, da kommen wir, glaube ich, noch genauer drauf, aber wir bleiben mal bei den Makronährstoffen, also namentlich Fette, Eiweiße und Kohlenhydrate, die quasi Energiequelle sind, werden verstoffwechselt in die ultimative Energiewährung im Körper, nämlich ATP, Adenosintriphosphat.
Genau, Adenosintriphosphat.
Alles klar.
Das fand ich jetzt sehr gut, was du gesagt hast. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, weil ich ja auch von Energiewährung spreche. Es ist eben wirklich ein Wechsel. Das finde ich eine tolle Analogie, die du da gerade gebracht hast. Wie in einer Wechselstube wechseln wir eben die Makronährstoffe in unsere Universalwährung.
Ja, und da könnte man jetzt doch mal, lass uns ein bisschen dabei bleiben. Das ist total interessant. Ich finde es so wundervoll, wie unser Körper funktioniert. Denn Wechselstuben haben ja auch Wechselkurse.
Richtig.
Und jetzt können wir ja mal unsere Beispiele nehmen. Ich habe früher, das muss ich für den Kontext sagen, ich habe eine Ernährungscoach-Ausbildung mal gemacht, weil ich in der Fitnessbranche gearbeitet habe, mehrere Jahre. Und da musste ich solche Sachen lernen. Und deswegen weiß ich jetzt beispielsweise, dass 1 Gramm Kohlenhydrate 4,1 Kilokalorien haben. Aber Fette sind, glaube ich, 9,3.
Richtig.
Und Alkohol 7,1. Proteine auch 4,1. Das sind die Zahlen, die ich noch im Kopf habe. Ist ja auch egal. Aber das heißt, 1 Gramm beispielsweise, 1 Gramm Kohlenhydrat, sagen wir. Also ich esse jetzt 1 Gramm Zucker. Ja. So tue ich in meinen Mund, wird dann verstoffwechselt. Kann ich aber ja nicht als Zucker direkt verwenden, sondern wird dann in, ne, dann wird die Glucose da quasi irgendwie umgewandelt und dann landet am Ende ATP da draus. Ja. Aber wir rechnen ja immer nur in Kalorien. So wie, warum steht nicht beispielsweise auf Verpackungen, also wenn ich jetzt meine Milch kaufe, dann steht da sind 39 Kalorien pro 100 Gramm drin, aber warum steht da nicht 27.000 ATP?
Das hast du selbst eigentlich schon beantwortet. Die Zahlen wären so astronomisch, wenn da steht, was weiß ich, auf der Pizza 33 Trilliarden ATP. Damit kann kein Mensch was anfangen. Das ist also, ich glaube, die Kalorien sind eine Maßeinheit, die für uns irgendwo noch begreifbar ist.
Okay.
Weil diese molekularen Dimensionen sind einfach gigantisch hoch.
Okay.
Und das hast du selber gesagt. Stimmt. Das kannst du dir gar nichts drunter vorstellen. Ich auch nicht.
Das macht Sinn.
Nicht? Das ist, ja.
Okay. Das bedeutet einfach, je nachdem, welche Makronährstoffe ich in meinen Körper reinwerfe, die werden eben anders umgewandelt, die geben unterschiedlich viel Energie. Mhm. Beispielsweise Fette haben mehr Kalorien als Proteine oder als Kohlenhydrate. Dementsprechend, wenn ich so langläufig, ne, hat man früher viel gesagt, wenn ich viel Fett esse, dann werde ich irgendwann vielleicht dicker, weil da ist mehr Energie und dann setzt es an. Und wenn ich das ganze ATP nicht verbrauche, weil ich vielleicht irgendwie eine Runde mehr spazieren gehe, dann wird das verstoffwechselt und umgewandelt für schlechte Zeiten.
Genau, nicht? Also der Körper oder unsere Zellen, wenn sie zur Verfügung steht und wir nicht in sehr kurzer Zeit sehr viel Energie brauchen, bevorzugen auch Fette. Also Fette werden erstmal verstoffwechselt. Wenn wir allerdings eine starke Anstrengung haben, also plötzlich einen Sprint oder so etwas, dann zieht der Körper auch die Zucker, die Glucose ran, weil er die schneller verstoffwechseln kann. Und da ist es auch so, rechnerisch, kommt nicht ganz hin, aber ist es so, dass ein Zuckermolekül, also ein Glucosemolekül, wird zu 36 ATP-Molekülen verstoffwechselt. Also der Körper zieht sehr viel Energie aus so einem Molekül.
Ja, ich habe mal gehört, dass wir Menschen haben auch immer so einen kleinen, wir haben ganz, ganz kleinen reinen ATP-Speicher, der so für 10 Sekunden reicht, beispielsweise. Ist das richtig?
Richtig,
also, ich wollte nur mal ein bisschen dagegen checken.
Wir haben natürlich immer, sagen, es wird nicht in der Millisekunde das an ATP produziert, was wir gerade verbrauchen oder eine Zelle verbraucht. Das würde gar nicht hinhauen, nicht, weil auch zum Beispiel dieses ATP wird in den Mitochondrien, in den kleinen Zellkraftwerken erzeugt. Und wenn man sich dann vorstellt, eine Zelle ist relativ im Verhältnis zu den Mitochondrien relativ groß, das ATP muss ja da auch irgendwie hinkommen und hindiffundieren. Also wir brauchen einen gewissen Puffer, sonst wäre das Leben also wirklich in Sekundenbruchteilen, wenn irgendwas schief geht, zu Ende. Das wissen wir auch aus anderen Beispielen. Es ist immer ganz gut, ein bisschen Reserveenergie und einen Puffer zu haben, im Auto den Reservetank zum Beispiel.
Ja, das macht total Sinn. Das habe ich immer in diesem Sportkontext, da wurde uns das mal gesagt, du kannst ja mal üben, wenn du einfach mal anfängst, such dir eine lange Strecke und sprinte und so nach ungefähr 10-12 Sekunden wirst du merksam langsamer. Und das ist eben, weil du kannst am Anfang quasi deinen Full ATP nutzen, wenn man so will.
Genau.
Und dann schaltet der Körper, dann muss er über Zucker gehen, dann nimmt er die Zuckerspeicher im Muskel, aber da braucht die Wechselstube ein bisschen länger zum Wechseln.
Absolut.
Einfach.
Genau, da muss man dann so ein bisschen nachdrucken.
Genau. Und wenn meine Zucker im Muskel verbraucht sind, dann kann ich noch an die Fettreserven rangehen, aber die brauchen noch länger zum Wechseln.
Genau. Das ist auch ein typischer, ja, so ein typischer Effekt, sagt man ja immer beim, zum Beispiel beim Marathonlauf, also bei Langstreckensachen. Mhm. Das nennt man die, also wenn die, ich bin kein Marathonläufer, aber die sagen dann, wenn sie gegen die Wand, also hit the wall, wenn sie die Wand, und zwar das ist, wenn diese kurzfristigen Glykogen, also Zuckerspeicher, aufgebraucht sind auch, dann plötzlich bricht die Energie ab, dann muss der Körper auf aufwendigere Energieproduktion umsteigen, und das merkt man dann wohl schlagartig an diesem Punkt.
Ja. Ja, ist total interessant. Da könnten wir jetzt auch, auch sehr viel drüber reden. Vielleicht machen wir dafür nochmal ein anderes großes Thema auf. Aber wenn ich jetzt mir vorstelle, okay, ich verstehe, es gibt diesen Energiestoffwechsel und ich habe Nährstoffe, Eiweiße, Fette, Kohlenhydrate, hat jeder Mensch schon mal gehört, und das braucht der Körper unterschiedlich lange, um es zu verstoffwechseln, und dann kommt gleichzeitig auch noch unterschiedlich viel ATP dabei rum, je nachdem, was ich jetzt für einen Makronährstoff habe. So, wie, man sagt ja immer quasi, der Körper und die Psyche hängen da total zusammen. Und jetzt würde ich gerne mal wissen, welche Wechselwirkung gibt es denn eigentlich zwischen Körper und Psyche im Kontext Energiestoffwechsel und Wohlbefinden? Warum ist das alles so eng miteinander verknüpft? Da hast du doch sicher irgendwie einen Impuls zu.
Absolut, das ist das sind eben Dinge, die jetzt in der neueren Forschung eben sich mehr und mehr herausstellen, dass eben viele psychische und emotionale Befindlichkeiten und auch Krankheiten sehr eng zum Teil mit dem Energiestoffwechsel verbunden sind. Zum Beispiel bei Depressionen findet man das mittlerweile, und das kann man schon dadurch wiederum relativ leicht nachvollziehen, das Beispiel, was ich vorhin nannte, welche enormen Energiemengen zum Beispiel unsere Nervenzellen brauchen, um einfach nur zu funktionieren. Das ist, und wenn es da zu Störungen kommt, wenn die Energieproduktion der Nervenzellen nicht mehr optimal läuft, dann kommt es eben auch leicht zu Funktionsausfällen oder Funktionsstörungen oder Minderleistungen des Gehirns, die sich dann in solchen auch psychologischen oder psychischen, ich sag mal, Befindlichkeitsstörungen bis hin zu Erkrankungen äußern können. Das ist sicherlich nicht der einzige Grund für viele dieser Erkrankungen, aber es stellt sich raus, es ist ein wichtiger Faktor, der diese Sachen mit antreibt und die sozusagen auch eine Genesung verlangsamt oder verzögern kann.
Kurzer Einschub. Ich habe die wichtigsten Erkenntnisse aus über 100 Folgen und mehr als 3,5 Jahren Humans Are Happy Podcast in einem 10-seitigen PDF zusammengefasst. In dem kostenlosen PDF Wirksame Wege für ein hohes Wohlbefinden lasse ich dich in 5 einfachen Kapiteln daran teilhaben. Um das PDF zu erhalten, trage dich in den Humans Are Happy Newsletter ein und ich schicke es dir automatisch zu. Die Anmeldung zum Newsletter findest du auf meiner Website humansarehappy.org oder natürlich als Link in den Shownotes. Einschub Ende. Das finde ich total einleuchtend und ich würde jetzt einfach mal ergänzend fragen, das muss ja nicht nur das Gehirn betreffen. Also ich kenne beispielsweise so diesen Satz, der Darm und das Wohlbefinden sind sehr eng miteinander verknüpft. Das heißt, und das ist ja hier ein Organ, also wenn jetzt beispielsweise die Energieversorgung von einem bestimmten Organ, und wir nehmen jetzt mal den Darm, wir können auch die Leber oder sonst was nehmen, wenn das nicht gut funktioniert, dann merke ich das ja auch in meinem Befinden.
Absolut.
So, ne? Und das, je nachdem, wie mein Befinden ist, geht es dann eben auch Richtung Wohlbefinden oder Missbefinden. Also das zählt nicht nur fürs Gehirn.
Nein, natürlich nicht. Beim Gehirn ist es so, dass wir es am stärksten vielleicht merken, nicht? Wenn wir uns nicht gut, wie du auch sagst, wenn wir uns nicht gut fühlen, ist es ja nicht, sagen wir mal, nicht unser Finger fühlt sich schlecht, sondern unser Gehirn sagt, dass da was nicht in Ordnung ist. Nicht? Das ist sozusagen, unser Gehirn fühlt sich, oder wir fühlen uns über unser Gehirn schlecht. Aber der Körper gibt natürlich Signale, nicht? Und wie du sagst, Darm zum Beispiel, wenn da was nicht in Ordnung ist, kriegen wir dieses Signal, und die Ursache liegt natürlich nicht im Gehirn, sondern dann im Darm.
Okay, das ist ja super. Das heißt, wenn ich unser Gespräch jetzt mal bis hierhin so nochmal in die oben Perspektive gehe, wir wissen jetzt, was der Energiestoffwechsel ist und was Makronährstoffe sind und wie das funktioniert. Und eigentlich haben wir aber, sind wir eingestiegen mit den sekundären Pflanzenstoffen.
Richtig, ja.
Und die zählen ja dann eher zu den Mikronährstoffen, also sowas wie Vitamine, Mineralien, genau. Du hast Antioxidantien vorhin gesagt, auch ein spannendes Wort, müssen wir unbedingt erklären. Aber jetzt lass uns doch mal in dem Kontrast zu den Makronährstoffen, aus denen dann ATP, so wie ich es verstehe, entsteht, die Mikronährstoffe stellen. Wird daraus auch ATP gemacht oder was? Wie wirken die jetzt?
Nein, nicht direkt. Die Mikronährstoffe sind essentiell für diese Umwandlung, für diese Stoffwechselprozesse der Umwandlung von den Makronährstoffen zum Beispiel zum ATP. Da sind ja eine ganze Reihe sehr komplexer chemischer Schritte zwischengeschaltet. Also, und jeder dieser Schritte braucht oder viele dieser Schritte brauchen sogenannte Kofaktoren, also Dinge, die es ermöglichen, dass dieser Stoffwechselschritt besonders gut abläuft. Das sind zum Beispiel Enzyme, hat auch schon jeder gehört. Das sind also Eiweiße, die so eine chemische Reaktion beschleunigen. Und viele dieser Enzyme haben in ihrem Kern auch ein Atom eines Minerals, zum Beispiel Zink oder Mangan, also seltene oder Kupfer, nicht? Das sind diese Mikronährstoffe, die wir in kleinen Mengen, nur ganz kleinen Mengen zu uns nehmen müssen, die aber es ermöglichen, dass diese Enzyme und diese Stoffwechselprozesse gut ablaufen können. Und dasselbe gilt für sekundäre Pflanzenstoffe, die an bestimmten Stellen dieses Stoffwechselweges helfend eingreifen. Das ist im Grunde so, kann man sagen, die Maschinerie wird geölt, wird gut in Schuss gehalten und wird durch diese Pflanzenwirkstoffe. Das heißt, sie kann besser funktionieren von den Makronährstoffen bis hin zum ATP.
Okay. Es erschließt sich mir ein Bild. Ich versuche das mal in meinen Worten so zusammenzufassen, da um sicherzugehen, dass ich das verstehe. Ja. Und vielleicht wird es dann auch für die Hörenden ja nochmal deutlicher. Die Mikronährstoffe, vereinfacht gesagt, die sorgen dafür, dass die Wechselbude oder Wechselstube gut läuft, indem, du hast es jetzt das Öl im Getriebe genannt, und wirklich auf molekularer Ebene, du hast gesagt, der Atomkern beispielsweise von irgendwas ist Zink, dann sind da ein paar Elektronen drumherum. So. Und ich esse das eigentlich für den Atomkern.
Ja, so also du isst es, weil ein bestimmtes Enzym, also ein bestimmtes Eiweiß, was im Körper solche Dinge macht, dies praktisch in der Mitte braucht. Also das ist jetzt so ein Atom sitzt in der Mitte eines mal einfach gesagt, eines Proteins und damit wird es mit funktionsfähig. Das ist wie, sagen wir mal, wie eine bestimmte Schraube, die noch in der Maschine sein muss, nicht? Das ist die Maschine ist viel größer, aber ich brauche an einer bestimmten Stelle eine Schraube oder ein Teil, damit das Ganze gut funktioniert. Und das sind zum Teil diese Mikronährstoffe, Vitamine, zum Beispiel die B-Vitamine sind extrem wichtig für diese Energieerzeugung und zu den sekundären Pflanzenstoffen können wir vielleicht gleich noch kommen.
Ja, das ist ein super Beispiel, weil das ist eine perfekte Vorlage. Ich wollte nämlich gerade fragen, wie machen die das? Also wie und wieso unterstützen die diesen Prozess? Durch was genau? Und jetzt hast du ja gerade gesagt, beispielsweise B-Vitamine sind da ganz wichtig und die können wir doch mal jetzt als Beispiel nehmen. Warum, also wie unterstützen denn B-Vitamine im Energiestoffwechsel?
Also die sind einfach auch sogenannte Kofaktoren für bestimmte Stoffwechselschritte, also für bestimmte wiederum Enzyme, enzymatische Schritte. Die brauchen dann noch ein B-Vitamin, was wieder sich mit diesem Eiweiß, mit diesem Enzym verbindet und damit es ist ähnlich wie diese Schraube, von der ich vorhin gesprochen habe. Ja. Da gibt es eben kleine Schräubchen, das ist vielleicht Zink und Mangan, also einzelne Atome. Ja. Und dann gibt es komplexere, das sind die Vitamine, das sind größere Schräubchen oder etwas komplexere Teile, die aber gebraucht werden an einer bestimmten Stelle, damit die Maschine funktioniert.
Okay, ich gebe mich damit zufrieden. Das ist, ich glaube, das ist verständlich. Wow, okay. Wir atmen mal durch. Wir sind hier wirklich in einer, also ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber für mich sind wir hier in einer relativ, in einem, haben wir einen hohen Detailgrad. Du könntest es wahrscheinlich noch deutlich mehr aufschlüsseln.
Ja, ich versuche es schon.
So, ja, du bedienst dich schon hier mit Bildern. Machen, ja. Aber genau, lass uns mal bei der Einfachheit bleiben. Ja. Ganz grobe Unterscheidung. Vitamine versus Mineralien versus Spurenelemente versus Antioxidantien. Ja. Wir müssen auch nicht alles auf einmal, aber was ist der Unterschied?
Ich weiß es gar nicht genau. Ein Spurenelement, zum Beispiel ein Mineral, würde man sagen, ist Calcium, Magnesium, was wir in großen Mengen brauchen, auch für den Knochenaufbau. Spurenelemente sind zum Beispiel Zink, Mangan, Kupfer, die wir nur in kleinsten Mengen brauchen, also in Spuren. Es sind ja chemische Elemente und da wir sie nur in Spuren brauchen, nennt man sie Spurenelemente. Das ist einfach die Unterscheidung. Und die Vitamine sind wieder eine eigene Klasse von Stoffen, die wir auch natürlich mit der Nahrung, gerade mit pflanzlicher Nahrung, sehr gut aufnehmen. Die sind ja vitaminreich. Und das sind sozusagen die verschiedenen Klassen erstmal. Und dann gibt es noch die sekundären Pflanzenstoffe, können wir nochmal getrennt zukommen.
Wo ist jetzt die Grenze quasi? Dann gibt es nochmal die sekundären Pflanzenstoffe. Ich dachte, das wären jetzt Beispiele für sekundäre Pflanzenstoffe.
Ich würde sagen, das sind, also Vitamine, das ist ja auch der Wort Ursprung, sind essentiell. Also wenn wir bestimmte Vitamine nicht zu uns nehmen, werden wir über die Zeit krank. Also wenn wir Vitamin C nicht zu uns nehmen, der Mensch ist das einzige Säugetier, ich glaube noch eine Affenart, die Vitamin C nicht selbst synthetisieren können. Wir müssen das mit der Nahrung zu uns nehmen. Die meisten Tiere brauchen das nicht. Und wenn, das weiß man früher zum Beispiel von der Seefahrt, wenn die lange ohne Obst und so waren, die Matrosen, da kriegten die eben Skorbut. Das Vitamin C hat man damals noch nicht identifiziert. Aber dass Zitrusfrüchte vor Skorbut schützen, das hat die englische Navy rausgefunden, weil die ihre ganzen Soldaten immer auf den Schiffen oder Matrosen Skorbut kriegten. Und irgendein pfiffiger Offizier hat dann mal ein Experiment gemacht und den einen Hälfte der Mannschaft Zitrusfrüchte gegeben, die anderen kriegten die normale Ernährung. Und siehe da, die Zitrusfrüchte bekamen, wurden gesund.
Da wäre ich aber gerne in der Zitrus-Testgruppe gewesen.
Genau.
Ja, okay. Also Vitamine sind essentiell.
Das sind die Stoffe, die der Körper nicht selber bilden kann. Nicht? Die müssen wir eben zu uns nehmen. Ja.
Gut, alles klar. Gibt es gar keine Vitamine, die der Körper selber bilden kann?
Ja, es gibt natürlich eine Reihe Stoffe, die man Vitamin nennen könnte. Wir nennen sie sozusagen, das ist eine Konvention. Das Vitamin ist das, was wir zu uns nehmen. Natürlich gibt es also eine große Anzahl von Stoffen, die der Körper selbst produziert, die mit denen wir sehr gut überleben können, wenn wir sie nicht zu uns nehmen.
Ja, jetzt, okay. Dann versuche ich das jetzt mal oder lass uns das mal irgendwie übersetzen. Was mache ich denn? Ich höre dieses Gespräch, also nicht ich, sondern vielleicht jemand, der jetzt zuhört, hört dieses Gespräch und denkt sich, wow, das ist ja alles total interessant. Aber was mache ich denn mit diesem Wissen jetzt für meinen Alltag? Also am Ende kommt dann wahrscheinlich sowas raus wie, ist halt ausgewogen, möglichst unverarbeitet und ab und zu mal ein bisschen Obst und Gemüse.
Ja, das ab und zu würde ich schon mal in regelmäßig umwandeln.
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber wir sind hier schon in einem, ja, weiß nicht, für mich detaillierten Gespräch, aber wie übersetze ich dieses Wissen darüber in meinen Alltag? Also das ist ja total interessant. Ja. Was mache ich jetzt als Anwender? Wie kann ich quasi, wenn ich sage, ey, mich interessiert das ja auch alles und ich finde spannend zu hören, wie das funktioniert, aber ich brauche auch irgendwie so diese Übersetzung. Wie kann ich mich denn verhalten, dass mein Körper möglichst so, ja, das zur Verfügung hat, was er braucht. Ne? Also nicht zu viel, ist klar, an Kalorien und nicht zu viel Fette und nicht zu viel Zucker und so, das haben wir alles, aber wie kann ich jetzt darauf achten, dass ich doch genau diese tollen Mineralien und Vitamine und sekundären Pflanzenstoffe bekomme?
Ja, also da ist natürlich der erste Tipp oder der erste Hinweis, hast du schon gesagt, gesund und vielfältig ernähren, hauptsächlich pflanzlich, da bekommen wir diese Sachen her. Das ist auch ein valider Hinweis, ich glaube, für die meisten von uns, gerade die Jüngeren, also für dich ist das noch absolut ausreichend, wahrscheinlich. Allerdings, und da gibt es eben sehr unterschiedliche Meinungen in der Forschung, bin ich der Auffassung, dass wir mit zunehmendem Alter oder wenn wir irgendwelche Krankheiten haben, in der Rekonvaleszenz sind, also uns von Krankheiten erholen oder chronische Krankheiten haben, der Bedarf an diesen Stoffen durchaus steigen kann, so dass wir ihn nicht mehr rein durch die Ernährung decken können. Das muss nicht immer gleich in, zum Beispiel, wenn wir bestimmte Vitamine nicht ausreichend bekommen, ich nehme mal Vitamin C, heißt es nicht gleich, dass wir Skorbut bekommen, sondern es ist eine gewisse Mangel da und der Energiestoffwechsel zum Beispiel kann nicht mehr so gut funktionieren. Er funktioniert noch, nicht? Wir sind nicht gleich, uns fallen nicht die Zähne aus wie bei Skorbut, aber es ist so eine schleichende Angelegenheit, nicht? Es funktioniert nicht optimal. Und man muss sich einfach auch klar machen, dass unser ganzer Stoffwechsel eigentlich darauf, von der Evolution darauf getrimmt ist, unser ganzer Körper, dass wir so in unseren reproduktiven Jahren, das ist das, was die Evolution interessiert, kann sich die Spezies fortpflanzen, gut funktionieren, ja. Aber eigentlich gebaut sind, dass wir eigentlich nur so optimal 40 Jahre um die Dreh alt werden. Das heißt, wir werden eigentlich alle viel älter, als wir von der Evolution her designt sind. Oder das die meisten
ja
von uns.
Reproduktive Jahre, ja, Wahnsinn.
Nicht? Das ist sozusagen, da früher, wenn sich die Spezies fortgepflanzt hat, sind wir eigentlich nur noch Ballast, sage ich mal. Wenn man es mal wirklich so rein aus der Brille der Evolution sieht, nicht? Ja. Hat natürlich viele Vorteile, wenn man älter wird. Aber dann praktisch im Alter nimmt eben unsere Energieproduktion und die Fähigkeit ab. Zum Beispiel haben wir mit, wenn man sich so mal zwischen 20 und 30 hat man so den Höhepunkt, da funktioniert das am besten. Mit 50 haben wir im Schnitt nur noch 75% unserer Kapazität zur Energieerzeugung, also ATP-Erzeugung. Sind unsere Mitochondrien nur noch 75% leistungsfähig. Mit 70 sind es nur noch 50%. Und da können wir eben durch gezielte, ist meine Meinung, Supplementierung und natürlich auch durch andere Maßnahmen wie Bewegung, ausreichend Schlaf, das darf man nicht vergessen, eine Supplementierung mit irgendwelchen Pillen oder Supplements oder Nahrungsergänzungen kann einen gesunden Lebensstil oder einen ungesunden Lebensstil nicht kompensieren. Das muss man wirklich ganz klar immer wieder sagen. Die wirken, je besser wir einen gesunden Lebensstil haben, desto besser wirken auch solche Nahrungsergänzungen. Speziell bei in Alter oder bei Krankheiten etc.
Ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt. Der ist natürlich auch, würde ich jetzt mal sagen, altersunabhängig. Der Lebensstil, den wir pflegen, hat einfach, damit haben wir den allergrößten Hebel. Absolut. Ich erinnere mich total gerne, oder was heißt nicht gerne, aber es ist mir so eindrücklich, damals in der Fitnessbranche haben Leute sich auch immer so darüber unterhalten bei irgendwelchen Eiweißshakes oder so. Ja, der hier hat aber 92% Protein und der hier nur 85. Und diese Diskussion ist einfach irrelevant, wenn man einfach noch irgendwie dann sich trotzdem irgendwie am Wochenende, keine Ahnung, Fast Food und Alkohol reinknallt. So, dann muss ich nicht über diese 7% Unterschied in meinem Eiweißpulver reden.
Richtig. So, ne? Also. Es ist sowieso heute so mit unserer Ernährung, auch wenn sie nicht optimal ist, haben wir eigentlich in unseren Breiten und in unseren Ländern kaum einen wirklichen Proteinmangel. Also Protein sozusagen, dass wir nicht genug Protein bekommen, ist eher nicht der Fall. Man sollte hochwertiges Protein bekommen, aber sagen wir mal, wenn ich mir jetzt haufenweise Protein reinhaue, sage ich mal so, oder zu mir nehme, dann macht das gut sein, wenn ich jetzt intensiv trainiere und Muskelaufbau betreiben will. Und in gewisser Weise auch bei älteren Menschen, um den Muskelabbau zu, einem Muskelabbau vorzubeugen. Nicht? Da macht das Sinn, aber ansonsten kriegt jeder von uns genug Protein.
In der Regel. Ja, und das war auf jeden Fall, ich habe das mit dem Beispiel tatsächlich gerade, also mit dem Proteinbeispiel, weil ich es so aus der Zeit damals kenne, gesagt, aber wir können ja das Lebensstil, das war ja eigentlich gerade unser Beispiel, ne, das ist ja, da könnte ich jetzt auch sagen, hey, ich brauche jetzt nicht irgendwie, also wenn ich so, wir nehmen mal jetzt so einen Manager-Stereotyp, der 5 Stunden maximal schläft, sehr viel Stress hat, wenig Ruhe hat, aber der ist in seinem Supplement-Game ganz weit vorne. So.
Dann würde ich sagen, also lieber 2 Stunden mehr Schlaf und dafür keine Supplements, das ist am Ende sehr viel gesünder. Also da muss man wirklich ganz genau klar sagen, das ist, also die Supplements sind so der krönende Abschluss, kann ich mal sagen, wenn ich andere Sachen schon mache und die, also wirklich kein Ersatz, sie sind eben Ergänzungen und nicht Ersatz.
Ja, das finde ich total spannend, gerade darüber, dass du ja mit IU Labs Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel, produzierst wirklich eben, und zwar auf dieser Ebene und noch viel, viel tiefer, wie wir jetzt quasi drüber reden. Was ist denn wirklich gut für meinen Körper und zuträglich für einen gesunden Stoffwechsel? So, und gleichzeitig sagst du hier ja in aller Deutlichkeit, den gesunden Lebensstil kann ich damit nicht ersetzen und der steht immer ganz weit vorne. Mhm. Dann vielleicht mal die Gegenfrage, was können Supplements denn dann leisten?
Also Supplements können, was ich vorhin auch gemeint habe, diese Maschinerie gut am Laufen halten und können auch also bestimmte, gerade bei sekundären Pflanzenstoffen, das ist ein ganz interessanter Punkt, das sind auch sehr oft Stoffe, die einen gewissen Reiz auf die Zelle geben, auf den Stoffwechsel. Das heißt, sie sind nicht alle nur förderlich, sondern sie reizen die Zelle auch ein bisschen und triggern damit, dass die Zelle ihre Stoffwechselmechanismen trainiert und optimiert. Das ist genauso wie beim Training. Ich belaste ja die Muskeln, das ist nicht immer angenehm, um letztendlich zum Muskelaufbau und zu besserer Leistungsfähigkeit zu kommen. Ist eine völlig falsche Ansicht zu sagen, ich sitze auf dem Sofa und entlaste meine Muskeln und damit können die sich aufbauen. So geht das nicht. Und das Interessante ist, das funktioniert auch auf molekularer Ebene durch viele dieser sekundären Pflanzenstoffe, die einen leichten Reiz geben und damit, genauso wie bei wie der Muskelanstrengung, die Zelle und den Stoffwechsel sozusagen trainieren. Ich nenne das immer so ein bisschen, es ist wie Yoga für die Zelle.
Das ist natürlich wirklich ein starkes Bild und ein schönes Bild auch, finde ich, was du hier jetzt zeichnest. Also versuche ich nochmal im Vergleich zu vorher, wie wir, da haben wir ja nochmal über Vitamine und Mineralien gesprochen. Wenn ich jetzt das nochmal in Abgrenzung zu den sekundären Pflanzenstoffen stelle, dann sind eben Vitamine und Mineralien Schrauben und Nägel, die diese Maschinerie braucht, einfach damit die Wechselstube nicht auseinanderfällt. So, und die sekundären Pflanzenstoffe sind wie das, sind wie Matheaufgaben, damit der auch schnell gerechnet werden kann.
Genau, sie sind so ein bisschen der molekulare Coach, die der Zelle sagt, noch mal einen Push-Up, noch mal eine Liegestütze mehr, dann schaffst du das. Also so kann man sich das vorstellen.
Alles klar. Ich finde es wahnsinnig interessant, das darüber zu sprechen und dieses Wissen zu haben und gleichzeitig auch nur noch mal zum Einordnen. Ich kann aber jetzt nicht sagen, ich esse eine Paprika, weil da sind besonders viele sekundäre Pflanzenstoffe drin, oder das kriege ich einfach insgesamt durch eine ausgewogene pflanzenbasierte Ernährung?
Das ist erstmal auch wieder die Grundlage. Man muss eben auch dazu sagen, viele dieser sekundären Pflanzenstoffe, auch wenn ich sie als Nahrungsergänzung zu mir nehme, wirken besser, wenn ich das im Rahmen einer gesunden Ernährung mache. Weil viele dieser Stoffe wirken, wenn sie auch konzentriert oder extrahiert in solchen Nahrungsergänzungen sind, wirken immer noch besser im Konzert mit den tausenden anderen Stoffen, die in einer gesunden pflanzlichen Ernährung sind. Das können wir gar nicht ich sag mal, nachbauen, sondern das deswegen ist die Einbettung in eine gesunde Ernährung, damit kann ich praktisch die Wirkweise von Nahrungsergänzungen nochmal deutlich erhöhen.
Das heißt, also da sprichst du, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, das Thema Bioverfügbarkeit an.
Also Bioverfügbarkeit ist noch was anderes. Das, also zum einen ist das praktisch, wenn diese Stoffe schon mal alle an der Zelle sind, dann wirkt eben dieses Konzert besonders gut. Ja.
Ja.
Und dann gibt es die zweite Hürde ist, dass viele dieser sekundären Pflanzenstoffe leider vom Körper sehr schlecht aufgenommen werden. Also vom Darm. Auch wenn ich viel davon esse, auch wenn ich es in frischen Nahrungsmitteln, zum Beispiel beim Kurkuma, nicht, das ist so ein Beispiel, wird von dem, was ich aufnehme, zum Beispiel im Curry oder sowas, 0,1% nur geht wirklich bis ins Blut. Also 99,9% bleiben im Darm und erfreuen höchstens die Klärwerke. Und da, das ist eine Technologie, auch an der wir gearbeitet haben, die wir auch patentiert haben, wie wir diese Stoffe besser bioverfügbar machen. Das nennt man das. Also wenn ich sie zu mir nehme, über den Magen-Darm-Trakt, wie bekomme ich mehr davon in den Körper und sozusagen letztendlich an die Zelle da, wo sie wirken sollen.
Wow, das finde ich natürlich, da habt ihr ein bisschen, was heißt weitergedacht, eigentlich genau richtig weit gedacht, dass man das versucht mitzubedenken. Ich übersetze das einmal irgendwie in so eine, vielleicht dann Alltagserkenntnis. Mhm. Ich nehme jetzt mal, was weiß ich, Brausetabletten, da steht dann Magnesium oder Vitamin C drauf und dann steht da eine Tablette, hat 100% der empfohlenen Tagesdosis, weil so, die wiegt dann vielleicht ein Gramm und ein Gramm ist die empfohlene Tagesdosis, um jetzt einfach das Beispiel zu haben. Aber nur weil ich den Gramm esse, jetzt würde tatsächlich nur 0,01, also quasi, würde ein Prozent der empfohlenen Tagesdosis landet dann in mir, so?
Das ist gerade bei Vitaminen, ist es so, die werden in der Regel sehr viel besser aufgenommen. Das ist ja, Evolution sind wir darauf trainiert. Wir brauchen sie ja, sind überlebenswichtig. Die werden deutlich besser aufgenommen. Bestimmte Vitamine, gerade die, zum Beispiel die fettlöslichen, Vitamin D, Vitamin E werden nur gut aufgenommen, wenn ich sie gleichzeitig mit einer fetthaltigen Nahrung zu mir nehme. Nicht? Das heißt, weil die fettlöslich sind. Also ich kann auch mit gewissen Ernährungsverhaltensweisen die Aufnahme bestimmter Vitamine verbessern. Aber bei den B-Vitaminen Vitamin C etc., die werden in der Regel ausreichend aufgenommen. Also wenn du so eine Brausetablette nimmst, kannst du davon ausgehen, dass du schon das ganz gut auch im Körper landet. Und da muss man auch sagen, diese 100% empfohlene Tagesdosis bezieht sich, das ist natürlich meistens getestet worden an jungen, gesunden Menschen. Das heißt, gerade im Alter oder wenn ich eine Krankheit habe oder sowas, kann der Bedarf deutlich höher sein. Das muss man auch mit bedenken.
Ja, das macht halt Dinge komplexer und dann habe ich weniger Schwarz und Weiß und ich muss mich da irgendwie trotzdem navigieren.
Genau, also es ist, wie gesagt, das ist, ich glaube, wenn man, ich würde mal sagen, so als Pi mal Daumen-Regel, wenn man jung und gesund ist und sich gut ernährt, brauche ich nicht unbedingt ein Vitamin Nahrungsergänzung. Sie kann nützlich sein, wenn ich mich belaste, auch sportlich belaste oder sowas. Aber als ich jung war, habe ich da auch nicht dran gedacht. Ich bin auch selber auf dieses ganze Thema erst gekommen. Zum einen mit zunehmendem Alter und auch zunehmenden beruflichen Belastungen, wo ich sagte, oh Mensch, früher konntest du es doch irgendwie den ganzen Tag konzentriert vorm Rechner sitzen. Heute hast du so ein Mittagstief heutzutage, wie kann ich das überwinden? Und da habe ich eben gemerkt, dass ich über diese sekundären Pflanzenstoffe, über eine gute Supplementierung zusätzlich zu guter Lebensweise nochmal einen merklichen Sprung in der Leistungsfähigkeit hatte.
Das ist total klasse. Und gleichzeitig, das finde ich, ist auch, und da hast du eigentlich gerade eine super gute Vorlage gemacht, wenn ich jung und gesund bin, dann funktioniert in der Regel alles ganz gut. Aber das ist ja jetzt leider auch ein Szenario, was, also da darf man dankbar für sein, wenn man gesund ist und unabhängig vom Alter. Aber Gesundheit hat ja einfach, genau, ist nicht unbedingt ein selbstverständliches Gut, ist auch ein sehr zerbrechliches Gut. Und soweit ich das nachvollziehen kann und verstanden habe, ist ja die gesamte Geschichte, warum auch du dich aufgemacht hast, dazu mehr zu forschen, inspiriert von einem jungen Menschen, der aber nicht gesund war.
Richtig,
so.
Ja.
Und vielleicht magst du davon ein wenig erzählen und in diesem Kontext auch, welchen Einfluss sekundäre Pflanzenstoffe dann haben können, wenn ich mal nicht gesund bin. Also natürlich, da gibt's ganz alle möglichen Ausformungen, aber es ist, glaube ich, ein schönes Beispiel, um zu zeigen, was ich durch sekundäre Pflanzenstoffe auch alles, ja, wieder ins Positive, zumindest nuanciert ins Positive hieven kann.
Richtig, also das diese Geschichte hat mich überhaupt auf dieses Feld gebracht. Ich habe vorher viel darüber gelesen und wissenschaftlich untersucht, aber nichts wirklich in die Praxis übersetzt. Ich fand das einfach wissenschaftlich interessant. Und dann habe ich über zwei Väter von Kindern, die eine schwere Erbkrankheit haben, das nennt sich Duchennesche Muskeldystrophie, das ist ein erblicher Gendefekt, der zu einem Muskelschwund führt, einen sehr beschleunigten Muskelschwund, praktisch wie wir es normalerweise im hohen Alter erst haben. Und dieser Muskelschwund geht dann irgendwann so weit, dass die Kinder im Alter zwischen 20 und 30 Jahren oft versterben an Herzversagen oder Atemversagen. Also wirklich eine furchtbare und schwere Krankheit. Und der Gendefekt ist die eine Sache, die kann man natürlich nicht durch irgendwelche Ernährung oder Nahrungsergänzungen reparieren. Aber dieser Gendefekt führt dazu, dass die Muskeln sich ständig entzünden und dadurch abgebaut werden und verloren gehen. Da habe ich mir gedacht, es gibt ja sehr viele gute, auch entzündungshemmende Pflanzen, natürliche Wirkstoffe, Pflanzenwirkstoffe, zusammen auch mit bestimmten Vitaminen und so. Vielleicht kann man ein bisschen was für diese Kinder tun. Habe dann zusammen auch mit diesen beiden Vätern, einer ist auch Arzt aus den USA, eine Kombination aus solchen natürlichen Wirkstoffen, also eine Nahrungsergänzung speziell für diese Kinder, die im Grunde ja sehr großen Stress dadurch haben, auch physischen Stress, weil sie sich ständig überanstrengen, gemacht. Und die Ergebnisse dessen waren gar nicht mal so, dass die Kinder plötzlich sehr viel mehr Muskelkraft hatten, aber dass erstaunlicherweise, oder vielleicht auch nicht ganz erstaunlicherweise, sich der emotionale, die kognitiven, die geistigen Leistungsfähigkeit, die emotionalen, die sozialen Leistungen sprunghaft angestiegen sind. Das haben also viele dieser Eltern, die das ausprobiert haben, von ihren Kindern berichtet, dass die plötzlich viel gelöster waren, dass sie in der Schule plötzlich Freunde gemacht haben, weil sie auch so ein bisschen durch ihre Krankheit eine Sonderstellung hatten und plötzlich sozial sehr viel offener wurden. Also eine Mutter sagte mir mal, mein Sohn ist die beste Version seiner selbst, die ich je gesehen habe dadurch. Und das fand ich einfach so berührend und so überraschend und positiv überraschend, dass ich gesagt habe, wenn wir Kindern mit so einem schweren Schicksal durch so eine Anführung sichere und einfache Dinge so viel mehr Lebensfreude, Lebenskraft geben können, dann können wir das sicherlich auch bei gesunden und alternden Menschen das war so die Grundidee, dann kann man da sehr viel potenziell machen.
Ja, das finde ich total, das finde ich sehr, sehr berührend. Was genau habt ihr diesen Kindern gegeben? Was waren das für Stoffe?
Also es waren letztendlich auch wieder eine Kombination von Stoffen, die den Energiestoffwechsel, kommen wir wieder darauf, deutlich verbessern. Und dadurch, das ist eben, hatten wir auch am Anfang unseres Gespräches, hier war wirklich deutlich, wie ein verbesserter Energiestoffwechsel gerade die emotionale Befindlichkeit, die geistigen Fähigkeiten verbessern kann, weil diese Kinder natürlich, ja, praktisch der Energiestoffwechsel ist bei denen nicht gestört durch diesen genetischen Defekt, aber durch diesen ständigen Stress, dass sie und diese ständige Entzündung, die müssen eben ständig mit einer Krankheit kämpfen, ist der natürlich extrem belastet. Und das da hilft das, also auf eine Weise hat das einen Unterschied gemacht, die ich vorher so mit meiner ärztlichen und pharmakologischen Ausbildung hätte ich gesagt, ach, diese Pflanzensachen, das ist alles Kiki-Kram, bringt doch eh nichts. Und da muss ich sagen, habe ich mich völlig gedreht in meiner Ansicht.
Das finde ich eine tolle Story und es kommt auch rüber, selbst wenn wir hier übers Internet sprechen, wie du darüber sprichst, so, ne, und für mich ergibt diese Story jetzt gerade auch einen ganz schönen, ja, so Zirkelschluss fast. Du hast es eben gerade selber gesagt. Wir hatten vorhin über die Frage gesprochen, welche Wechselwirkung gibt's denn da zwischen Körper und Psyche im Kontext Energiestoffwechsel und Wohlbefinden? Und ich hatte ja auch gefragt, ja, was machen Mikronährstoffe im Gegensatz zu Makronährstoffen? Und wenn wir sagen, die Mikronährstoffe sorgen dafür, dass die Wechselbude gut funktioniert, so, dann ist das eben ein super Beispiel, wie das funktionieren kann. Mhm. Und wenn wir noch eine Ebene drüber gehen, ich habe dich als allererste Frage heute gefragt, hey, da ist doch dieser Satz auf deiner Website, so, ne? Ich scroll jetzt mal einmal ganz kurz nach oben. Wolfgang ist davon überzeugt, dass sich moderne Standardmedizin und das Potenzial, das in sekundären Pflanzenstoffen steckt, bestens ergänzen und komplementär zueinander wirken. Und das zeigt, glaube ich, genau diese Story. So, ja. Und auch diese Haltung, wie du sagst, so, ja, vielleicht hätte ich zu einem früheren Zeitpunkt gesagt, ja, ach, diese Pflanzengeschichten und so, aber nee, wow, okay, das kann da wirklich einen ganz, ganz immensen und ganz immensen Effekt und seine ganz berechtigte Stellung haben in dem, in dem, was wir auf dem Schirm haben können, wie kann ich für mich sorgen?
Genau. So. Und das ist auch zum Beispiel eine Sache, die eine Erkenntnis, zu der ich jetzt über die Zeit gekommen bin, die ist vielleicht ein bisschen sehr provokant.
Erzähl mal.
Ein Haupthut, den ich auch aufhabe, ist, dass ich in einem Biotech-Unternehmen mitverantwortlich bin, ein neues Medikament, also ein synthetisches Medikament zu entwickeln, auch gegen Entzündungserkrankungen. Ja. Also ganz klassische Pharmakologie. Und habe mich also mein Leben lang auch sehr stark mit Medikamentenentwicklung beschäftigt. Und die Erkenntnis, die so langsam in mir aufkeimt, ist, dass kein Medikament, was wir so in der Apotheke bekommen, ich sage es mir jetzt mal sehr überspitzt, heilt. Ja. Keines unserer Medikamente heilt. Alles, was Medikamente machen, die wir so pharmakologisch entwickeln, die der Arzt verschreibt, ist, dass sie die Belastung oder die Last einer Krankheit, die wir haben, senkt oder auch Schmerzen uns nimmt oder Schmerzen vermindert, also die Symptome mindert und die Last der Erkrankung senkt. Die eigentliche Heilung muss immer der Körper selber machen. Einfaches Beispiel, wenn ich eine Lungenentzündung habe, also Bakterien in der Lunge, schwere Lungenentzündung, kriege ich Antibiotika, die töten die Bakterien ab. Damit ist sozusagen die Krankheitslast weg, aber die Lunge ist immer noch entzündet, ist geschädigt. Die heilt nur nicht durchs Antibiotikum, sondern durch das Immunsystem, das, was unser Reparaturmechanismus im Körper leistet. Und dafür können eben auch solche sekundären Pflanzenstoffe, Nahrungsergänzungen, also die Maschinerie, die Heilungsmaschinerie, die molekulare zu ölen. Das kann wirklich, das führt letztendlich zur Heilung.
Yes. Das ist jetzt tatsächlich auch, danke für die Geschichte oder für diese Perspektive, nochmal so einleuchtend, was gemeint ist mit dem Teilsatz, sich bestens ergänzen und komplementär zueinander wirken. Ich habe das Antibiotika, das tötet die Bakterien. Ja, aber dann habe ich immer noch eine entzündete Lunge oder sonst was, einen entzündeten Arm, egal. Und das kann der Körper nur dann machen, wenn eben der Energiestoffwechsel auch die zur Heilung benötigten Vorgänge absolvieren kann.
Genau, nicht? Ist noch ein einfaches Beispiel, ist, wenn ich mir einen Knochen gebrochen habe, dann kann der Chirurg die Schrauben reinsetzen, die halten den erstmal notdürftig zusammen, aber zusammenwachsen und heilen, das muss der Körper selber machen.
Was für eine schöne Perspektive, dass ich ihn dabei unterstützen kann, durch einfach ganz natürliche Stoffe, wie eben, ja, die halt in Pflanzen vorkommen, in der Natur
genau.
wirklich so vorkommen.
Die Pflanzen
das ist,
deswegen gemacht ja. haben, damit sie mit solchen Belastungen besser fertig werden. Und wir können diese sozusagen dieses Geschenk der Natur auch für uns nutzen.
Das ist fast schon ein ideales Schlusswort. Ich habe vorher dieses gesagt, so best of both worlds. Wir haben Beine und können uns auch noch da, ja, dann die Vorteile quasi oder die zuträglichen Effekte mitnehmen. Ich finde das Wahnsinn. Ich würde gerne, aber bevor wir jetzt hier ganz abschließen, nochmal gerne auf dich schauen. Du hast diesen Auslöser vorhin erzählt, die Geschichte mit dem Jungen oder mit den Kindern, die diese Muskelkrankheit hatten. Was ist heute da dein Antrieb? Das klingt für mich auch ein bisschen wie ein Zielkonflikt eigentlich oder wie ein, also nicht Interessenskonflikt ist zu viel, aber so auf der einen Seite forschst du an etwas. Wobei, nee, es muss gar kein, sorry, ich nehme es zurück. Nee, es ist ja komplementär zueinander.
Ich muss auch sagen, diese Erkenntnis hat mich auch mit der konventionellen Medizin, aus der ich ja komme, und wo ich auch wachsende Zweifel hatte, wieder versöhnt zum großen Teil, weil ich sage, das ist dieser Gegensatz, der da immer konstruiert wird, der ist eigentlich gar nicht notwendig. Wir lassen uns doch unsere Erkenntnisse nutzen, um sozusagen beides zusammen zum Wohle der Menschen einzusetzen.
Super gut und ein mega gutes Beispiel auch für Gleichzeitigkeit, für sowohl als auch. Ja, also ich glaube, das ist eine Art, vielleicht ein Zeitgeistphänomen oder natürlich gibt es auch Sicherheit, psychologisch gesehen, sich in eindeutigen schwarz-weißen Szenarien einfach quasi zu befinden und zu sagen, nur Pflanzenstoffe, alles Natürliche ist totaler Quatsch oder andersrum. Aber eben so, nee, warte mal, wenn wir uns das genauer anschauen und wenn wir eine differenzierte und manchmal auch nüchterne Betrachtung zulassen, dann können wir hier Effekte hervorrufen, die sich gegenseitig total gut auch nochmal verstärken.
Absolut, ja.
Wahnsinn. Okay, das bedeutet auch, wenn ich nicht krank bin, sondern auch wenn ich gesund bin und vielleicht einfach extra nochmal mir sekundäre Pflanzenstoffe in einer guten Bioverfügbarkeit zuführen muss, dann darf ich IU Labs mal mir anschauen und schauen, was es da denn gibt. Hast du ein Lieblingssupplement? Was ist dein persönliches Lieblingssupplement?
Hast du sowas? Ja, also ich sozusagen, das ist auch daraus entstanden, die ganze Entwicklung, als ich das mit den Kindern gesehen habe, dachte ich, was kann ich denn für mich tun? Und daraus ist dieses Produkt, der es nennt sich Vitalizer, entstanden. Das ist im Grunde für gesunde, normale Menschen, einfach um fitter zu sein, um kognitiver besser drauf zu sein, um so ein bisschen die Tagesmüdigkeit weg sozusagen zu überwinden. Enthält übrigens auch Koffein, aber in kleinen Mengen und eben viele andere Stoffe, die sozusagen, die praktisch unsere Wachheit und unseren Energiestoffwechsel unterstützen. Das ist also das, was ich nehme, wenn ich manchmal praktisch mache auch viel Ausdauersport, manchmal habe ich dann so ein bisschen was an Knien oder an Fersen, dann nehme ich dieses unser Produkt, was Move heißt, nämlich brauche ich aber, weil ich keine Arthrose habe, mache ich das nur sporadisch. Und dann haben wir auch ein Produkt entwickelt, auch aus gegebenen Anlässen in den letzten Jahren, was das Immunsystem stärkt. Das kommt mir immer sehr gut zu Pass in der Erkältungssaison. Ich habe auch Enkel, die gerne mal alles Mögliche mitbringen aus der Kita und dem Kindergarten. Und das hält mich und unsere Familie relativ gut über Wasser.
Da muss ich jetzt mal reinfragen und auch ganz transparent. Das ist hier keine Werbung. Es fließt nirgendwo Geld. Ihr habt mir trotzdem letzte Woche so ein paar von euren Produkten mal geschickt, weil ich gesagt habe, das ist ja total interessant. Ich würde das gerne mal verstehen. Und ich habe genau heute Morgen zum ersten Mal genau diesen Vitalizer ausprobiert. Und was mir daran aufgefallen ist, es waren zwei Komponenten. Und ich nehme eine Flasche Wasser und dann fülle ich erst Granulat da rein, schüttel es 5, Sekunden und dann kommt der andere Zeug da drauf. Sorry, ich sage ganz salopp, ne? So, und dann schüttel ich nochmal und dann kann ich das trinken. So, und dann am besten auch in einer Viertelstunde trinken, stand da auch drauf. Und das, wenn ich mir jetzt einmal im Kopf 20 Minuten zurückspule, da hast du ja gesagt, ihr versucht eben auch die Bioverfügbarkeit zu erhöhen. Ja. Und wenn ich jetzt eins und eins zusammenzähle, dann funktioniert das vielleicht genau so, dass ich eben nicht nur den zweiten Stoff quasi irgendwie mir nehme, sondern das irgendwie zusammenmixe in einer gewissen Reihenfolge mit einer Dauer, dass dann eben auch die Bausteine eine Wirkung entfalten und funktionieren können?
Ja, also das hast du, das ist sehr gut beobachtet. Also letztendlich haben wir zwei Komponenten, weil es bestimmte Stoffklassen natürlicher Stoffe gibt, haben wir auch schon gesprochen, Vitamine und solche Dinge, die sehr gut sowieso vom Darm aufgenommen werden, wenn sie wasserlöslich ist. Alle Nahrung nehmen wir ja mit Wasser oder mit Flüssigkeit zu uns, nicht als Trockenpulver. Und das ist diese Pulverkomponente, die wir einfach in Wasser verschütten, dann werden sie gut aufgenommen. Und das andere, was in dieser kleinen Tube, die Flüssigkeit, das ist eine reine ölige Flüssigkeit, in denen zum Beispiel Kurkuma und andere Dinge komplett gelöst sind. Und wenn du die dann schüttelst, durch die verschiedenen, jetzt wird es wissenschaftlich, Oberflächenspannungen zwischen dieser öligen Flüssigkeit und dem Wasser, formen sich spontan sowas wie Liposomen. Und Liposomen haben schon viele gehört, werden besonders gut im Darm aufgenommen, sind aber normalerweise sehr instabil. Wenn ich mir Liposomen irgendwo herstelle und sie dann 3 Monate später zu mir nehme, sind die meisten schon kaputt gegangen. Und hier kann ich eben diese Liposomen selbst, genau in dem Moment, wo ich sie zu mir nehme, selbst erzeugen. Also du hast sozusagen eine kleine Liposomenfabrik da in deiner Flasche. Und die kriegst du ganz frisch, die aktivierst du in dem Moment, wo du es konsumierst. Das ist einer dieser, sagen wir mal, Durchbrüche, die wir durch diese Technologie erreicht haben.
Ja, das ist aber doch total klasse, hier jetzt Richtung Ende das verstehbar einfach zu machen. Du hast gesagt, ja, wir haben da eine Technologie, haben wir auch ein Patent drauf, so, aber was heißt das denn? Ne? Und das ist jetzt, ohne dass wir das geplant haben, so vielleicht wird das dann auch verständlich, wie ich das anwenden kann. Ich habe noch mal ganz kurz Lust zu lernen. Ich weiß, dass Lipo geht eigentlich immer um Fette und viel heiß mögen, Phob heiß nicht mögen. Mhm. Was heißt Som?
Som ist einfach ein Ding, eine Form. Das heißt, das sind so kleine Kügelchen, sage ich mal, die aufgebaut sind, die Hülle dieser Kügelchen ist aufgebaut wie unsere Zellmembran. Das heißt, der Körper, die Darmzellen erkennen das. Oh, sagt, das sieht aus wie ich, nehme ich gerne auf. Und da drin eingelagert sind dann diese sekundären Pflanzenstoffe, die sozusagen damit per Taxi eben nicht im Darm bleiben, sondern in die Zelle aufgenommen werden.
Klasse. Okay, jetzt ist mein Fragenkatalog, den ich mir aufgeschrieben habe, der ist sowieso schon lange abgearbeitet. Die Fragen, die mir kommen, die sind jetzt auch soweit befriedigt. Ich hab tatsächlich zum Ende, das habe ich früher regelmäßiger hier im Podcast gemacht, aber das kommt mir jetzt spontan nochmal. Ich habe nochmal zwei kurze, spontane Fragen an dich. Vorher einmal an dich gefragt, haben wir irgendwas noch ausgespart? Fehlt noch irgendwas? Willst du noch was ergänzen?
Ja, ich glaube, wir haben einen sehr tollen Rundumschlag gemacht und sind sagen wieder zum Ausgangspunkt zurück. Das ist, hast du wirklich auch toll moderiert.
Dankeschön, das freut mich. Okay, zwei kurze Fragen. Hier kommt die erste. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es tragen?
Energie ist alles.
Stark. Und letzte Frage. Über welchen Satz oder über welche Frage sollte jeder Mensch einmal nachdenken?
Oh, jetzt wird es philosophisch.
Klar.
Muss ich drüber nachdenken.
Take your time.
Ich würde mal sagen, wie balanciere ich mein Wohlbefinden und meinen Wunsch nach Langlebigkeit mit einem guten und erfüllten Leben. Klingt jetzt so ein bisschen gestelzt, muss ich zugeben. Was ich meine ist, wir haben ja viel bei Gesundheitsratgebern, ich beschäftige mich ja viel damit, was du auch vorhin sagtest, diese Patentrezepte, was man alles machen soll. Am Ende ist man nur noch damit beschäftigt, gesund zu bleiben, hat aber gar keine Zeit mehr, das Gesundsein zu genießen. Und ganz wichtig für mich ist auch immer, dass wir nicht den Spaß am Leben und den Genuss vergessen. Ist sicherlich nicht die Haupternährung, aber ab und zu mal eine Sahnetorte ist auch nicht schlecht. Ein Stückchen, also vergesst nicht den Genuss, vergesst nicht die Lebensfreude unter all dem.
In dem Sinne, Wolfgang, von Herzen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
Ja, dir auch vielen Dank. Mir sehr viel Spaß gemacht.